Jetzt fangen wir mal ganz langsam an. Ich musste für mich überlegen, ob ich in der jetzigen Situation in der Gemeinde themenbezogene Predigten halte. Also man kann ja seine eigene Meinung mit Bibelstellen untermauern. Das möchte ich keinesfalls. Wir wollen Gottes Wort hören. Es gab vor vielen Jahren, also ich glaube vor 6, 8 Jahren haben wir damit aufgehört, bin ich für mehrere Jahre mit Pastor Gabriel regelmäßig im Gefängnis gewesen. Wir haben dort 14-tägig Gottesdienste gehalten. Für die, die es nicht wissen, Pastor Gabriel war Pastor der reformierten Kirche hier in Bützow. Und er war für mich auch ein väterlicher Freund, nenne ich es mal. Viele Fragen, die ich hatte, konnte er mir beantworten. Und er hatte immer so einen Standardsatz. Nils, wir gucken mal, was der Heidelberger Katechismus dazu sagt. Das ist ein Büchlein, habe ich hier in der Hand. Ganz zu Anfang sage ich, es ist kein Bibelersatz. Ein ganz wichtiges Wort, kein Bibelersatz. Dieses Büchlein ist zur Reformationszeit vor 450 Jahren entstanden durch reformierte Theologen. Es ist ein Lehrbuch, das hunderte, tausende, weiß ich nicht wie viele Leute auswendig gelernt haben. Dort werden grundsätzliche Fragen des Lebens behandelt und mit Hilfe von Bibelstellen beantwortet. Es ist eine Bibellesehilfe, das muss man wissen. Also Fragen werden anhand der Schrift beantwortet. Es ist kein Ersatz für die Schrift, niemals. Und da kann man ganz langsam, Schritt für Schritt neu lernen, was die Grundlagen des Glaubens sind, in einer Zeit, in der einiges durcheinander zu geraten droht. Es ist mir selber eine große Arbeitshilfe, weil man sich Dinge nicht selbst ausdenken muss. Wir fangen damit mal an. Die Frage 1 lautet: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Lassen wir mal einen kleinen Moment auf uns wirken. Ich könnte auch fragen, was ist das Ziel deines Lebens? Eben haben wir gehört, Jesus, du bist die Quelle des Lebens. Was ist das Ziel deines Lebens? Eine Familie, ein Haus, ein Auto, eine Berufsausbildung. Ihr wisst ja, dass ich im Pflegeheim auch arbeite und bin ganz viel mit alten Menschen zusammen. Ich hänge ganz oft Bilder dort an die Wände, wo zu sehen ist, was diese Menschen hatten im Leben, materiellen Besitz, große Gehöfte, Pferde, Häuser, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Und dann sind sie nachher auf 16 Quadratmeter mit dem Rest ihres Lebens, sage ich jetzt mal. Ja. Und was ist dann das Ziel des Lebens? Was ist dann das Ziel des Lebens? Diese Frage ist in 3 Antworten untergliedert. Die Frage nochmal: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort Nummer 1, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Da kommt das Wort wieder, Benjamin, gehören. Tja, ist das ein Trost? Ich gehöre ihm. Es hat ein Besitzerwechsel stattgefunden. Wir haben in letzter Zeit öfter darüber gesprochen, auch zu Hause. Jeder von uns gehört irgendwem. Freiheit ist nur scheinbar. Also Freiheit von allem ist nur scheinbar. Wir alle sind gefangen in dem System, dass wir alt und krank werden und sterben müssen. Das, was im Sündenfall passiert ist, trifft uns alle. So, jetzt findet ein Besitzerwechsel statt. Im Johannes 3, Vers 3 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also dieser Besitzerwechsel ist notwendig, zwingend notwendig. Man kann das Reich Gottes nicht sehen, wenn er nicht stattgefunden hat. Im 1. Petrusbrief 1, Vers 23 steht, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Gottes Wort bleibt für immer. Das ist das Einzige, was für immer bleibt. Alles andere hier ist vergänglich. Wir können uns Ideologien ausdenken, wir Menschen, wir können alles Mögliche. Kommunismus ist schon wieder lange her. Was davor war, ist zum Glück auch lange her. In vielen Ländern gibt es immer noch Sachen und sie werden keinen Bestand haben. Es hat Riesenreiche auf dieser Welt gegeben und sie sind weg. Was bleibt, ist Gottes Wort. Und Gottes Wort, darin können wir den Weg zum ewigen Leben finden. Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt über ihm. Wichtig ist der Zusammenhang von Glaube und Gehorsam. Und wer dem Sohn glaubt, hat das Leben. Da steht nicht vielleicht oder eventuell, sondern er hat es, weil dieser Besitzerwechsel stattgefunden hat. 1. Korinther 6, Vers 20. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Schon darüber könnte ich ganz viel reden. Was heißt teuer erkauft? Jesus ist gestorben für uns. Lasse ich mich kaufen? Jetzt kommt ein Vers, da gehe ich jeden Abend dran vorbei, fast auf dem Friedhof an der Kapelle. Römer 14, Vers 8. Leben wir? So leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wir Menschen haben mehr oder weniger Angst vor dem Tod. Wir geben ganz viel Geld aus, nicht alt zu werden. Wir wollen alle gesund bleiben. Wir machen alles Mögliche, um gesund zu sein. Wir hatten am Freitag hier die Veranstaltung zum Thema Besprechen. Wir opfern ganz viel, um gesund zu sein. Zu viel. Und doch ist es unausweichlich, wir werden vor ihm stehen. Und ohne diesen Besitzerwechsel bleibt Gottes Zorn auf uns. Das war Frage Nummer eins, Antwort Nummer eins. Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Antwort Nummer zwei, er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Ich weiß, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen werden in diesem Leben. Wenn alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Das fällt uns oft schwer zu glauben. Und doch hat Gott den größeren Überblick. Und seine Zielstellung ist, weil er uns liebt, dass wir bei ihm sind in Ewigkeit. Das ist seine Zielstellung. Und er tut, was er für nötig hält, damit wir dort ankommen. Es sei denn, wir sagen absolut konsequent Nein. dann lässt er uns in Ruhe. Und er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Das heißt, es ist egal, was gewesen ist. Auch das mag uns menschlich schwerfallen zu glauben, weil wir Sünden gerne in Klassen einteilen, weniger schlimm und doll schlimm und so weiter. Ich bin überzeugt, dass jemand, ich will jetzt keine Szenarien malen, jemand, der wirklich nach unserem Empfinden schlimme Dinge getan hat, wenn er ehrlich zu Gott kommt und bereut, verzeiht er ihm. Und jemand, der sein Leben lang anscheinend gut gelebt hat, anscheinend gut, und Gott ihm nicht vergeben hat, weil er ihn nie darum gebeten hat, Gottes Zorn bleibt auf ihm. Im 1. Petrus 1 steht: Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Hier steht vollkommen außer Frage, dass jeder von uns vor diesem Gericht stehen wird. Dann kommt dieser Besitzerwechsel, wenn man es möchte. Und dann sind wir aufgerufen, unser Leben in Gottesfurcht zu führen. Dieses Wort muss man vielleicht erläutern. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag vor Angst auf die Knie umherrutschen sollen. Aber wir sollen Gott anerkennen in seiner Größe, in seiner Macht, in seiner Weisungsberechtigung. Wir als Gemeinde haben einen Herrn, der uns sagt, wo es lang geht. Wenn wir keinen Herrn mehr haben, sind wir auch keine Gemeinde. Jetzt habe ich, weil das so umfänglich ist, mir ein Lesezeichen gemacht. Ich lese uns aus dem ersten Brief des Johannes, die Verse, Kapitel 1, Verse 5 bis 10 und Kapitel 2, 1 bis 6. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller unserer Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in ihm ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Hier werden Ansprüche aufgezeigt, die uns zu schwer erscheinen. Wer von uns könnte sagen, dass er alle Gebote hält? Ich sage jetzt mal, das ist nicht gemeint, dass uns mal ein verkehrtes Wort rausrutscht, dass wir wieder mal eine Sache falsch machen. Das ist damit nicht gemeint. Sonst hätte Jesus gar nicht sterben brauchen, wenn wir vollkommen wären. Hier ist gemeint eine bewusste Abkehr von seinen Geboten. Wenn ich sage, das gilt uns heute nicht mehr, das geht mich heute nichts mehr an. Und auch der Zusammenhang, dass wir auch einander nur lieb haben können, wenn wir Jesus lieb haben und wenn wir versuchen, seine Gebote zu halten. Wir sind Geschwister im Herrn, im Herrn. Wenn wir diesen Herrn nicht haben, sind wir keine Geschwister im Herrn. Ich versuche heute so wenig wie möglich auszulegen und so viel wie möglich einfach nur Gottes Wort sprechen zu lassen. Und diese Gedanken hatten Menschen vor 450 Jahren. Das bitte ich zu bedenken. Das ist nicht das, was ich mir hier heute ausdenke. Das kann jeder gerne nachvollziehen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. So, da plumpst mir ein Riesenstein vom Herzen. Gott verspricht es uns. Er verspricht es uns. Und weil er nicht lügen kann, kann ich darauf warten. Ich glaube an ihn und ich weiß, er wird am jüngsten Tag, wann auch immer dieser Tag sein mag, uns auferwecken zum ewigen Leben. Wir haben es erst schon gehört, das wird ein Leben sein, wie es uns auch die Schrift beschreibt, ohne Krankheiten, ohne Leid. Es wird noch nicht mal die Sonne zu heiß sein, es wird nachts nicht zu kalt sein. Gott selbst wird unser Licht sein, es ist die Abwesenheit von allem Schlechten und Bösen, von allem Hässlichen, die Abwesenheit davon. Alles, was wir uns wünschen, Harmonie, wirkliche Liebe, wird dort sein. In Matthäus 10, 29 bis 33 steht: Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Dieser Zusammenhang kann tröstlich oder sehr erschreckend sein. Ich habe da auch mit unseren Kindern schon mal drüber gesprochen. Wenn uns jemand fragt, ob wir glauben, ja, ich glaube an Gott. Oder ich gehe zur Kirche oder ich gehe zur Gemeinde. Aber sage ich, ich gehöre Jesus? Er hat mich gekauft. Und sage ich es nicht nur, versuche ich auch so zu leben? Es mag der ein oder andere Fehler mich ereilen, sicherlich. Dann brauche ich Vergebung. Aber will ich es wenigstens ehrlich versuchen? Und Jesus schaut ins Herz und weiß, was ehrlich ist. Da gibt es kein Verstellen und Verstecken. Sagen wir den Menschen, ich glaube an Jesus, er ist für meine Schuld gestorben und versuche mit meinem Leben ihm nachzufolgen, dann will er uns auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Ich hatte gestern einen Gedanken, wir haben uns als Kollegen gegenseitig was geholfen gestern früh und dann habe ich noch, Andreas hat mich gesehen, da am Pferdemarkt mit einem Kollegen Kaffee getrunken morgens, und dann habe ich so gedacht, dieses Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Er wird mich vielleicht mal sehen, wenn er in der Hölle sein wird, wenn er keine Bekehrung erlebt. Und wird vielleicht fragen, Nils, warum hast du niemals etwas gesagt? Das ist für mich eine ganz schreckliche Vorstellung. Warum habe ich nichts gesagt? Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe überlegt, ob ich das aufschreibe, weil es so schwer ist. Weil es so schwer ist. Die ihn lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Können wir ganz oft nicht verstehen. Warum geschehen manche Dinge? Auch wir als Gemeinde haben wirklich Dinge erlebt, die wir gerne weggebetet hätten. Ich weiß es nicht. Aber es ist Gottes Wort und er sagt, es dient uns zum Besten. Wollen wir darauf vertrauen? Jetzt kommt Antwort Nummer 3. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Also wenn das geschehen ist, dieser Besitzerwechsel geschehen ist und ich weiß, dass er meine Schuld bezahlt hat, dann macht er mich gewiss. Das ist ein Geschenk Gottes durch den Geist. 2. Korinther 1, Verse 21 und 22. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das ist eine Sache, die so ein bisschen nebulös uns manchmal erscheinen mag. Woran merkt man das, dass der Heilige Geist da ist? Woran merkt man das? Ich behaupte mal, man kann es ein Stück fühlen. Wenn man Gottes Wort liest, sich angesprochen fühlt, wenn Veränderung geschieht, wenn ich versuche, Menschen mit Gottes Augen zu sehen, man merkt es, wenn ich mir gewiss sein kann, dass ich dazugehöre. Epheser 1, Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um die Ehre Gottes dabei. Es geht nicht darum, ich tue etwas Gutes, Gott tut das Gute. Ihm gebührt die Ehre dafür. Römer 8, Verse 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Seid ihr euch sicher, dass ihr gerettet seid? Wenn ihr diese Frage nicht mit Ja beantworten könnt, dann fragt euch bitte, warum? Warum? Dann ist etwas nicht in Ordnung. Dann gibt es unbereinigte Sünde. Irgendetwas ist. Sucht euch Gesprächspartner, redet mit ihm. Vor Gott zählt absolute Ehrlichkeit. Lasst euer Leben reinigen, damit ihr diesen Geist, der uns rufen lässt, aber lieber Vater, lasst euch diesen Geist schenken. 1. Johannes 5, Verse 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Klingt erstmal verworren, ne? Ist es aber nicht. Wenn Gott Herrschaft über uns gewonnen hat und sein Geist uns treibt, dann ist es nicht mehr schwer, seine Gebote zu halten, weil wir das andere gar nicht mehr wollen. Es ist also kein Zwang dahinter, ich darf das nicht mehr tun. Gott schenkt uns ein neues Herz, der so etwas gar nicht mehr tun möchte. Und das ist das Geheimnis, es ist kein Zwang. Du darfst nicht, Gott verändert uns durch und durch. Das ist das Geheimnis seiner Liebe und das ist das, was heute zu wenig gesagt wird, finde ich. Gott schenkt uns so viel und wir brauchen es nur nehmen. Wir brauchen es nur nehmen. Was von uns gefordert ist, ist absolute Ehrlichkeit. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben Zusammenfassung. Ich will die jetzt nicht in der Ausführlichkeit halten. Ich lese uns nochmal aus dem Katechismus Frage 1 vor. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort Nummer 1, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Und von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Zum Abschluss möchte ich euch noch aus dem Kolosserbrief was vorlesen. Kolosser 1, Verse 15 bis 23. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und wir auch. Amen.